Herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer neuen Folge von OrkiCool trifft, dem Format hier bei OrkiCool, in dem ich, Domschott, freier Journalist, jede Woche am Sonntag einen Menschen aus der Spiele- und oder Medienbranche zum Plausch einlade. Und nachdem die letzten beiden Wochen Sonderfolgen hier auf euch niedergehagelt haben sind, wurden, ist es dieses Mal wieder soweit, zu den Wurzeln dieses Podcasts zurückzukehren und wirklich einfach nur eine Person an mein Tischchen zu setzen und zu sagen, na, erzähl doch mal. Wobei, jetzt wo ich so drüber nachdenke, es war ja doch schon wieder alles ganz anders. Es war zwar eine Person an meinem Tisch gesessen, aber ich habe den Tisch zu dieser Person gebracht, denn ich habe die Person besucht. Mit meinem ganzen Krimskrams, Mikrofon, Tisch, wie gesagt, und guten Absichten habe ich besucht Ruven Cabanis, ich weiß es leider nicht ganz genau. Ruven habe ich besucht, und zwar in der Hochschule für angewandte Wissenschaften Hamburg. Ich möchte fast sagen, ein Epizentrum der kommenden Spieletalente hier in Hamburg, wo ganz, 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 ganz viele Entwicklerinnen und Entwickler herumlaufen und an ihren Abschlussarbeiten herumschrauben oder auf dem Weg dorthin studieren. Und da haben wir uns getroffen. In der Bibliothek saßen wir in einem stillen Kämmerlein, ganz kleiner Raum. Es war wahnsinnig warm da drin. Deswegen haben wir auch alle Fenster geöffnet und einen Ventilator in die Ecke gestellt. Es war natürlich eine phänomenale Idee, aber dazu kommen wir nochmal. Jedenfalls, ich habe ihn getroffen und jetzt werdet ihr euch fragen, ja, warum denn? Warum hat er sich denn jetzt diesen armen Studenten da geschnappt, der gar nicht wusste, was mit ihm passieren wird, um dann mit ihm in diesem kleinen Kämmerchen da ein stundenlanges Gespräch zu führen? Ich kann es euch sagen, Ruven ist selbst schuld, weil er, was erzähle ich denn hier? Ruven ist selbst schuld, weil er eine ganz tolle Idee hatte. Er entwickelt gerade ein Spiel, das Friesia heißt, und das etwas Wundervolles versucht, nämlich die Spielprinzipien, die ein Anno 1800 prägt und so ganz toll umgesetzt hat, ne, dieses Aufbauen von Siedlungen, das Aufbauen von Wirtschaftskreisläufen und dazwischen ganz viel Genüssliches zurücklehnen und einfach mal gucken, was Schönes da auf diesem Bildschirm so passiert. Das möchte Ruven kombinieren mit der hügeligen Landschaft und dem Lebensgefühl, möchte ich fast sagen, der Nordsee. Und daraus ist jetzt Friesia geworden, ein Spiel, das momentan in der ganz, ganz, ganz frühen Entwicklungsphase ist. Es gibt da draußen eine Demo des Prototypen. Auf Steam kann man spielen, runterladen, angucken, kostet nichts, ist eine Demo, wie gesagt. Und die habe ich mir auch angeguckt, nachdem ich von diesem Spiel in einem ganz wunderbaren Newsletter der Game City Hamburg erfuhr. Game City Hamburg, eine Einrichtung, die ja immer mal wieder Thema war in der Welt von OrkiCool, wo ganz tolle Leute sich um den Spielenachwuchs Hamburgs kümmern und auch ein regelmäßiges Förderprogramm ausschreiben, der Game Lift, der dann in den Game Incubator führt. Und dieser Game Incubator, das ist eine Art Auszeichnung für Studierende und ihre Arbeit, auf den man sich bewerben kann. Und wenn man da drin eben aufgenommen wird, bekommt man unter anderem ein Mentoring der Leute von dort, eine Anleitung, konstruktives Feedbacken der eigenen Arbeit regelmäßig und eben auch Fördergeld, um die eigene Arbeit an dem vielversprechenden Prototypen zu finanzieren. Und da wurde jetzt auch Ruven dieses Jahr aufgenommen und das wurde mir erzählt in einem Newsletter. Den habe ich geöffnet, gelesen und dann gesehen, oh, da gibt es sogar eine Demo dazu. Das möchte ich mir doch mal angucken. So, und es stellte sich heraus, trotz all der Rohheit, die dieses Friesia mit sich herumträgt in dieser frühen Entwicklungsphase, sah ich dieses Spiel und dachte mir, okay, ich glaube, das könnte richtig, richtig toll werden. Das liegt an ganz vielen Dingen. Wir werden im Gespräch zwischen Ruben und mir auch darüber so ein bisschen uns austauschen, was denn dieses Spiel so vielversprechendes und Besonderes macht, jetzt schon in dieser frühen Phase. Aber vieles liegt auch, wenig überraschend, das möchte ich schon nach vorne greifen, so ein bisschen an dem Schauplatz selbst. Also, was Ruben da geschafft hat, der übrigens auch aus dem Norden Deutschlands kommt, auch darüber werden wir sprechen, ist eine ganz gemütliche und schöne und schön anzusehende ästhetische Abbildung der Nordsee und der umliegenden Inseln und Küstenstreifen, in denen übrigens auch Ebbe und Flut eine spielmechanische Rolle spielt. Aktuell alles noch ein bisschen einfach, ne? Man baut da sein kleines Siedlungchen auf. Gott, ich bin gerade richtig erschrocken. Kam hier gerade auf den Knopf und während ich die Anmoderation hier aufgenommen habe, spielte schon die Tonspur von Ruven ab. Mein Gott, also zurück zu Ebbe und Flut. Ich will doch nur dieses kurze Beispiel illustrieren. Also es ist eigentlich ganz einfach. Ebbe und Flut kommt und geht, wie es eben so die der Natur vorgeschrieben ist. Und hinterlässt dann zum Beispiel Dinge im Watt, die man dann aufsammeln kann, irgendwelche Ressourcenpäckchen. Und da kann man sich natürlich für die Zukunft noch vieles überlegen, was denn in diesem zurückweichenden Meer immer wieder auftauchen soll. Ein Beispiel dafür, was dieser Schauplatz so anbietet. Ganz vielversprechendes Ding, was Ruven da in der Hand hat. So, Wir haben uns, wie gesagt, getroffen. Das war ganz toll. Ich habe ihn abgeholt unten im Erdgeschoss irgendwo an dem, am Unigelände. Dann sind wir hochgelaufen in die Bibliothek, haben uns vorher noch in der Mensa ein Wässerchen geholt. Ich habe mich schon lange nicht mehr so jung gefühlt. Einmal mal in der Mensa rumgelaufen. Wow, niemand hat gerufen, er ist viel zu alt, um hier zu sein. Habe ich mir ein Wasser gekauft. Ach, was erzähle ich das denn? Naja, dann gingen wir hoch in diesen Raum so. Und dann, wie gesagt, wir kamen in einen kleinen Stillarbeitsraum am Rande der Bibliothek. Wunderschön, aber auch sehr heiß. Da waren die Fenster zu vorher, es war auf Sonnenseite, es war richtig aufgeheizt. Und deswegen haben wir die Fenster geöffnet und den Ventilator aufgestellt. Jetzt war es nun mal so, ich habe professionelle Mikros mit dabei, Field Recorder, die man jeweils an den Kragen stecken kann. Wirklich ganz tolle Dinger. Trotzdem hört man hier und da ganz leicht Leute im Hintergrund mal einen Ventilator brummen oder wenn draußen vom Fenster jemand vorbeiläuft, also nicht läuft, aber es gab einen Rollkoffer, der spielt eine Rolle, wortwörtlich, man hört es ein bisschen. Aber Freunde, ich finde, das ist es doch wert, wenn dafür auch das Wissen gewonnen wird, dass hier ein Gespräch stattgefunden hat, mano a mano, Auge in Auge geblickt. Das war ganz toll. Bin froh, dass wir das so gemacht haben. Es hat ganz viel Spaß gemacht, mit Ruhm zu sprechen, über seine Arbeit, ihn als Mensch mal persönlich kennenzulernen und einfach mal wieder so ein Gespräch vor Ort zu machen. Muss ich viel häufiger tun. Eines Tages baue ich mir ein Studio und lade die Leute zu mir ein. Bis es soweit ist, fahre ich manchmal durch die Weltgeschichte und halte den Leuten mein Mikrofon in die Nase. So. Nase, Augen, Mund. Frisia, spielt es, Demo auf Steam, rohe Version, da kommt noch mehr von. Ich bin ganz gespannt und hier ist mein Gespräch mit Ruben.
Ich habe deine Gamescom-Folge gehört.
Ja?
Du hattest ja diese schöne Tonaufnahme, ne? Mit diesem, oh Gott, es ist so heiß. Ja. Das habe ich aber auch extrem gefühlt, muss ich sagen.
Ja. Also. Aber du warst auch auf der Gamescom?
Ja.
Erzähl mal, wie war das? Konntest du vor allem was ausstellen? Das war ja was ich mich gefragt hatte, ob du mit der Version, die ich auch gespielt habe, ob du da wirklich irgendwo rumgestanden bist, weil ich habe die auch nicht gesehen. Ne?
Ja, also das war so ein bisschen das Ding. Wir sind ja alles noch kleine Studenten hier. Das ist ja auch ursprünglich ein Studentenprojekt gewesen. Werde ich bestimmt auch nochmal zu einem anderen Zeitpunkt gleich drauf eingehen. Aber das war so eine Konglomeration von drei Unis. Also es war einmal TH Köln, Hochschule Mittweida und eben HAW hier aus Hamburg. Und da haben wir die Möglichkeit bekommen, an so einem Gemeinschaftsstand auszustellen. Mhm. Der Schönheitsfehler natürlich, es waren 17 Projekte insgesamt und die Gamescom hat 5 Tage. Entsprechend haben wir uns Zeitslots geteilt. Ja. Es gab 2 Rechner und da haben wir mal parallel 2 verschiedene Spiele ausgestellt. Und ich hatte nur einen Zeitslot von 5 Stunden dann sozusagen. Und deswegen hast du mich wahrscheinlich auch nicht gefunden. Okay. Weil ich war nur am Freitag Vormittag da bis 13 Uhr. Und dann war jemand anderes da. Und der Stand selber war auch quasi Raw Talent hieß das. Das war beim Home of Indies Stand, also gegenüber von dem Indie Arena Booth. Und genau, das war tapeziert mit lauter Schriftzügen von den ganzen Spielen, die da ausgestellt haben. Also wahnsinnig cool und eine sehr schöne Möglichkeit natürlich. Aber wenn man gezielt sagt, okay, ich will jetzt Frisia anspielen auf der Gamescom, huch, wo ist es denn? Ja. Dann natürlich schwierig. Aber trotzdem natürlich, war natürlich for free sozusagen. Also wir mussten nur das Ticket bezahlen und dafür natürlich wahnsinnig geil irgendwie.
Ich habe es nicht gefunden, aber haben dann auch andere Leute das gefunden in diesen 5 Stunden? War was los? Kannst du mal erzählen davon? Also das freut mich ja schon mal sehr.
Also auf jeden Fall war was los. Man muss natürlich dazu sagen, diese 5 Stunden waren halt so ein bisschen auch so, nicht ganz 5 Stunden, weil natürlich eine Stunde Aufbau dazugehörte. Dann war von 9 bis 10, war ja nur für Presse oder Fachbesucher sozusagen die Messe geöffnet. Und da hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass generell die Indie-Halle so ein bisschen nicht so stark frequentiert war.
Ja.
Und da kamen dann bei uns auch eher so Entwickler vorbei von den anderen Ständen oder auch andere Leute, die dann von den anderen Hochschulen waren und dann schon mal rumgeguckt haben. Die haben dann auch ausprobiert und angespielt. Und dann aber ging es so ab 10, ging es dann richtig los, wo dann auch richtig Durchsatz war. Und das Coole an der Gamescom für mich war jetzt so das erste Mal. Vorher war ich immer bei Playtesting-Sessions, also irgendwie Hamburger Indie-Treff.
Kleine Rahmen, sowas.
Genau,
ne?
Kleinere
Rahmen.
Und da sind halt Leute, die sich dann natürlich auch nicht gezwungen, aber ne, so ist es eher so ein bisschen so, man guckt jetzt mal rum und spielt Spiele an, die einen vielleicht auch nicht unbedingt interessieren, jetzt als aus Spielersicht. Und jetzt Gamescom war natürlich eine sehr publikumorientierte Messe, wo jetzt das erste Mal auch Leute ankamen, die halt wirklich explizit dieses Spiel zocken wollten jetzt. Das konnte man auch immer schön sehen. Man hat dann natürlich, musste die Leute auch mal ansprechen, mal reinwinken, so, na komm, willst du mal ausprobieren, mögt ihr Aufbaustrategiespiele oder so. Ja, total gerne. Und dann sich rangesetzt und irgendwie fasziniert. Und das war schon sehr schön zu sehen mal.
Wie waren denn so die Reaktionen auf das Spiel? Weil ich habe die Erinnerung, als ich das selber gespielt habe, wie kam ich denn überhaupt nochmal an diese Demo dran? Wo war
die ist auf Steam auf jeden Fall.
Ah, okay, so war es der ganz einfache Weg. Okay, ich habe völlig, genau. Und zwei Dinge sind mir aufgefallen. Zum einen der Look, also von dem Schauplatz mal abgesehen, der Look, finde ich, ist einer, der einen reinzieht, weil es etwas ist, was man nicht so häufig sieht. Das ist dieses wirklich, man kann die Wellen rauschen hören. Das fand ich super schön. Aber auf der anderen Seite, wenn man eine Weile spielt, merkt man natürlich, es ist ja noch eine sehr frühe Version. Genau. Und da frage ich mich jetzt, als die Leute das auf der Messe angespielt haben, in welche Richtung schlug denn so das Feedback aus? Sagten die Leute so, vor allem, wow, richtig toll, was du da gemacht hast? Oder ist es so ein, okay, das braucht wohl noch ein bisschen. Ja. Kannst du da so eine Tendenz?
Also einmal habe ich das Spiel vor der Messe, die Version ist noch nicht auf Steam, habe ich relativ stark überarbeitet, weil ich eben auch gerade gesehen habe, die Leute tun sich manchmal schwer, gerade wenn es keine Leute sind, die noch nie ein Aufbaustrategiespiel oder ein Anno gespielt haben zum Beispiel, weil viele Mechaniken erinnern an Anno. Da brauchte ich auf jeden Fall ein Tutorial, was gut funktioniert. Das habe ich auch gemacht und das hat auch funktioniert, meiner Meinung nach. Also ich musste relativ wenig erklären. Ich konnte die Leute so ein bisschen laufen lassen, weil das war auch mein Ziel. Wenn ich da 5 Stunden stehe, ich möchte nicht bei jedem das Spiel von Grund auf erklären müssen, sondern die Leute sollen es so ein bisschen selber ausprobieren können. Und das ist ja eigentlich auch die normalere Situation. Also wenn sich jemand das auf Steam runterlädt, stehe ich ja nicht hinter dem und kann ihm das Spiel erklären. Also das war halt super wichtig. Das kommt auch noch auf Steam jetzt. Ich muss halt die Version noch ein bisschen polischen und ein paar Bugs fixen. Generell war das Feedback eher so, dass die Leute sagen, okay, krass, ist jetzt so ein Uni-Projekt, dafür sieht es schon ganz gut aus. Und gerade was so das User-Interface, was ich jetzt schon zum dritten Mal auch überarbeitet habe und immer noch so bin, eigentlich können wir da nochmal was machen, aber ich lasse es jetzt erstmal so. Aber da kriege ich eigentlich positives Feedback, was das angeht. Content ist halt so die Hauptsache, dass die Leute halt erstmal, die Leute wollen weiter bauen. Also du baust dann die Kirche und dann sagst du, oh ja, das war jetzt alles, wie das war jetzt alles. Ja. Ich will doch jetzt mehr, ich will jetzt weitermachen hier. Und das ist eher so das Hauptding, dass die Leute sagen, okay, das Spiel funktioniert von den Mechaniken, aber ich will halt mehr machen.
Ja. Wie passt denn dieses Spiel jetzt gerade in dein Leben? Also ich weiß, du bist im dritten Semester, noch ein Semester, wenn alles klappt. Ist das so, kann man sich das so vorstellen, das ist jetzt quasi dein tägliche To-Do-Ding, an diesem Ding weiterzuarbeiten? Oder gibt es noch andere Dinge, dass du hier, weiß ich nicht, noch Übungen besuchen musst, Vorlesungen oder was auch immer? Ist das wirklich nur noch das?
Also aktuell ja. Das ist jetzt aber auch erst seit jetzt dem kommenden Semester wird das so sein. Oh. Vorher hatten wir noch ein großes Projekt.
Ja.
Und Frisia war halt immer nur mein Nebenprojekt eigentlich. Und ich habe ja quasi, wir haben diese Situation, dass ich einen 6-semestrigen Bachelor habe und deswegen, ich muss noch 30 Credit Points nachholen. Und das war so ein bisschen das Ziel, das mit diesem Projekt zu machen und dann gleich, also mit Frisia und dann gleichzeitig darüber vielleicht auch ein kleines finanzielles Standbein sich aufzubauen mit so einem Solo-Projekt. Und was mich aber jetzt vor allem die letzten 3 Semester natürlich begleitet hat, war jetzt das Uni-Projekt, was wir auch in einer Gruppe gemacht haben. Und was auch gut geworden ist, würde ich sagen, das war jetzt die letzten Monate so unser Hauptfokus. Genau, jetzt halt das erste Mal im Grunde die Situation, ich bin ja mit Frisia jetzt im Inkubator von der Game City hier in Hamburg. Und das ist jetzt so das erste Mal die Situation, dass ich wirklich sagen kann, ich fokussiere mich jetzt ausschließlich auf Frisia.
Wow.
Und genau, wir haben natürlich noch, wir schauen jetzt mal mit der Gruppe, jetzt mit meinem Team von dem großen Projekt, ob wir da jetzt noch was auf die Beine stellen. Aber jetzt erstmal für das nächste halbe Jahr als Frisia im Fokus, würde ich sagen.
Und nur, dass ich es jetzt nicht richtig verstanden habe, also dann ist es nicht noch nur ein Semester, bis du fertig bist, sondern es sind dann noch...
Genau, also es ist quasi jetzt, ich könnte jetzt auch die Masterarbeit schon schreiben, theoretisch. So, also ich habe alles durch. Ist natürlich die Frage, wie das zeitlich jetzt wird.
Okay, weil ich habe mich gerade gefragt, wie kam ich eigentlich auf diese 4 Semester? Aber jetzt verstehe ich alles. Okay, jetzt ergibt das Sinn. Und wie fühlt sich das an, also jetzt diesen Punkt zu erreichen, nur noch an diesem Projekt dann arbeiten zu können? Ich stelle mir vor, das kann gleichzeitig aufregend, aber auch so ein bisschen gruselig sein. Weil jetzt so ein bisschen was von diesem Uni-Safe-Space wegbricht, den man so kannte?
Ja, definitiv. Ich würde es nicht als unheimlich beschreiben, ich würde es eher als aufregend beschreiben, weil es natürlich eigentlich ein Riesentraum ist, so, ne, dass man, das war auch damals, ich habe in Lübeck habe ich Medieninformatik studiert und das hat so ein bisschen Grundpfeiler gesetzt, was ich mich so ein bisschen orientiert habe, was kann man später so machen und da fing es dann so an, ich konnte mit Programmieren nicht wirklich was anfangen und habe mir das quasi über Spieleentwicklung beigebracht. Also ich habe dann angefangen, Unity zu programmieren und das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht und mir so ein Purpose in diese Programmieren, diese Coding-Aufgabe gesetzt.
Das ausgerechnet jetzt hier in meinem Rollkoffer am Fenster vorbeiläuft. Das ist ja wirklich, es kommt noch jemand im Rollkoffer. Na, ich bin ja gespannt, was das mit dieser Tonspur macht.
Ja, ich bin auch sehr gespannt. Also generell, aber Wind ist draußen ja auch stark, oder?
Ich habe mir
also
auch beim Zuhören gerade eben gedacht, Entschuldigung, dass ich jetzt unterbreche, aber ganz kurz. Ich finde es so lustig, wir haben uns eine Tornado-Situation geschafft, weil ja links drei Fenster komplett offen sind und rechts haben wir kalte Luft aus dem Ventilator. Also und wir sitzen mittendrin, ist wahrscheinlich tontechnisch die schlimmste Situation, ist egal.
Ja, also man muss dazu sagen, jetzt natürlich, ne, wir haben uns hier einen Raum ausgesucht, der relativ klein ist und natürlich zur Sonnenseite ausgerichtet war. Und jetzt wie viel haben wir? Kurz vor 12, es ist jetzt natürlich, jetzt langsam wird es hier der Höhepunkt.
Wir haben ja alles falsch gemacht eigentlich. Also, naja, entschuldige, jetzt sind wir wieder zurück.
Genau, also Thema Safe Space Uni waren wir, glaube ich. Also Lübeck, Medieninformatik, Coding angefangen, über Spiele natürlich. Und da so ein bisschen hängen geblieben. Und das war, hatte in dem Studium damals nicht wirklich einen Platz. Und deswegen habe ich das auch damals nebenbei gemacht.
Und da hast du den Bachelor gemacht.
Genau.
Jetzt verstehe ich.
Und ich habe quasi den Bachelor in Medieninformatik gemacht, nebenbei aber Spiele entwickelt. Ja. Und das waren alles nur kleine Hobbyprojekte, die dann groß geplant waren und dann wieder im Sande verlaufen sind. Und trotzdem war mein Ziel natürlich, irgendwie Spiele zu machen. Ja. Und der Master in Hamburg war da die perfekte Möglichkeit für, weil war sehr projektorientiert. Mhm. Wir haben eben dieses große Projekt über drei Semester, wo wir zusammen dran arbeiten. Wir haben jedes Fach, was wir hier haben, lässt sich in irgendeiner Art und Weise mit einem Spieleprojekt kombinieren. Mhm. Ich habe zum Beispiel den einen Kurs Programming, habe ich einen Shader für Frisia gemacht und konnte mir das anrechnen lassen zum Beispiel. Oder jetzt auch die 15 Credit Point Projekte, die ich noch machen muss, kann ich mir Frisia relativ einfach anrechnen lassen. Und das ist super cool und das ist halt eine sehr einmalige Möglichkeit. Und deswegen jetzt natürlich so ein bisschen Traum wird wahr.
Ja.
Ich gehe jetzt Vollzeit in mein Hobbyprojekt rein. Ja. Und wie geil ist das überhaupt? Ja. Ne? Also das ist halt super schön, da freue ich mich mega drauf.
Warum gibt es dieses Spiel eigentlich? Du hast gerade schon Lübeck gesagt und ich verwechsle immer Lübeck, Kiel und noch irgendeine
Lüneburg wahrscheinlich.
Lüneburg, mein Gott, ja genau. Also, ist Lübeck das mit dem Hanse-Museum?
Ja.
Okay, dann meine ich dieselbe. Genau. Okay, da war ich schon mal. Wunderschöne Stadt. Kommst du von da? Weil ich suche nach diesen biografischen Anknüpfpunkten, dass quasi jemand sagt, ich mache, versuchen alle wahrscheinlich. Warum gibt es das?
Also ich komme aus Hamburg und bin fürs Studium nach Lübeck gegangen. Aber ich muss sagen, mir gefällt der Norden deswegen so gut, weil es eben nah am Meer ist. Mhm. Und ich liebe das Meer, jede mögliche Inkarnation davon. In Lübeck natürlich fantastisch mit der Ostsee direkt vor der Haustür. Aber man muss leider auch sagen, die Ostsee ist im Vergleich zur Nordsee natürlich irgendwie ein Teich. Mhm. Und dieses Raue von der Nordsee hat mich schon immer fasziniert, auch als Kind. Waren wir mit der Familie quasi jedes Jahr wahrscheinlich, seit ich existiere, irgendwie an der Nordsee.
Krass.
Und dadurch hat mich das wahnsinnig geprägt. Auch vor allem Amrum. Aber auch Dänemark und so, das sind alles so Orte, die bei mir einfach so einen Platz im Herzen haben irgendwie, ne? Und auch eine sehr besondere Atmosphäre einfach, ne? Und das wollte ich irgendwie so ein bisschen aufgreifen halt in einem Spiel. Und dadurch ist das im Grunde entstanden. Und dann ging es im Grunde nur noch darum, wie kann ich diese Atmosphäre in ein Spielkonzept umwandeln.
Welches Genre nehmen wir dazu? Genau. Und wie kamst du auf dieses dann?
Also das ist wahrscheinlich so ein bisschen daraus geboren, dass ich auch ein wahnsinniger Anno-Fan bin oder an Aufbaustrategie halt wahnsinnig liebe und jetzt gerade mit Anno 1800 so meiner Meinung nach der Höhepunkt der Reihe erreicht wurde.
Ich habe das frisch jetzt nochmal nachgeholt mit ganz vielen DLCs und ich muss wirklich sagen, also ich habe manchmal, also weiß nicht, ob du das mal irgendwie mal mitbekommen hast, wahrscheinlich nicht, aber also ich habe so eine kleine professionelle Fehde mit diesem Spiel, was dieses Geschichtsbild angeht. Da habe ich manchmal so Punkte, wo ich denke, ich will das jetzt nicht vertiefen, aber wo ich manchmal davor sitze und so ein bisschen krummel und mir denke, weiß ich nicht, ob das so cool ist. Aber ich habe es jetzt nochmal auch im Rahmen von einem Podcast nochmal richtig intensiv gespielt und ich blieb richtig dran hängen. Also ich kann die Faszination komplett nachvollziehen. Und vor allem, dass man dann auch sagt, ich spiele das so gerne. Ich würde das gerne auch für meinen eigenen Prototypen irgendwie anwenden.
Ja. Und Frisia ist natürlich anders als Anno. Ja. Ne? Vor allem, weil ich natürlich als Einzelperson bei weitem nicht damit konkurrieren kann. Das ist auch, glaube ich, wäre fatal, wenn man das versuchen würde.
Hast du es versucht? Ich kann mir nämlich vorstellen, wenn man begeistert, ne? Ah, ich sehe dich lachen. Wenn man begeistert dieses Spiel spielt und dann denkt so, jetzt mache ich das auch, dass man dann den Fehler begeht, ganz viel.
Ja, also ich würde sogar fast sagen, dass es schlimmer geworden ist, fast, weil natürlich, ich habe jetzt neue Features, man kann jetzt mit dem Schiff auch rumfahren und solche Geschichten. Wow. Und ich bin jetzt gerade an so einem Kipppunkt, deswegen ich freue mich auch auf den Inkubator, weil das, glaube ich, ein guter Rahmen ist, um das Spiel ein bisschen zu streamlinen.
Ja,
Weil die Gefahr natürlich besteht, dass auch über Steam das Forum quillt über von Leuten, die sagen, ich hätte gern das.
Jetzt schon? Oder die?
Also, was heißt quillt über? Ne? Aber es gibt wahnsinnig viele Leute, mit denen ich überhaupt nicht gerechnet habe. Also ich habe eigentlich so damit gerechnet, dass dann irgendwie so zwei Leute schreiben dann vielleicht mal was. Das funktioniert nicht.
Warum aber denn ausrechnet zwei? Also das ist schon wenig. Also, das wären wir beide, du und ich. Also
ja, okay. Ne, aber
ja, das ist wenig.
Es sind
ja
auf jeden Fall auch über den Namen tatsächlich Frisia, was ja das englische Wort für Friesland, also die niederländische Region Friesland. Das war mir auch damals zur Namensgebung gar nicht so bewusst. Aber da fahren natürlich dann die Holländer wahnsinnig drauf ab, dass sie so sagen, oh ja, wir wollen das und das und das und das ist irgendwie landestypisch und das finden wir irgendwie wahnsinnig cool. Und die ersten Leute, die dann sagen, ich übersetze dir das auf Westfriesisch.
Also denke,
so, wo ich so, okay, danke fürs Angebot. Das ist irgendwie sehr cool zu sehen natürlich. Ja. Aber muss man natürlich auch aufpassen, dass man sich dann nicht von dem Enthusiasmus der Masse anstecken lässt und auf einmal seine Ziele völlig aus den Augen verliert.
Gelingt dir das?
Ich würde sagen, aktuell ja, ganz gut.
Mhm.
Weil ich natürlich auch begrenzt Zeit habe. Mhm. Und wenn man den Faden mal verliert für ein paar Tage, dann fällt das halt sofort auf, dass man zurückblickt und sagt, was habe ich jetzt eigentlich die letzten 3 Tage hier gemacht?
Ja.
Das ist natürlich, wenn man alleine ist, ist das natürlich auch natürlich eine Herausforderung, weil man dann keinen Vergleich hat mit jemand anderem oder sich gegenseitig irgendwo darauf hinweisen kann. Aber ich kommuniziere viel mit jetzt auch Freunden und sowas, die ich dann mit einbeziehe und frage, was ist deine Meinung dazu? Eben vorhin gerade erstmal eine 5-minütige Sprachmemo abgeschickt mit einer neuen Idee. Das heißt, ich hole mir dann schon so das Feedback von außen. Und das ist eben aber durchaus eine Herausforderung, das im Auge zu behalten.
Wenn wir vielleicht nochmal so eine kleine Detailebene tiefer gehen, weil ich mich wahnsinnig neugierig machen würde, auch weil ich jetzt eben so viel Anno gespielt habe, kannst du so ein konkretes Beispiel nehmen, wo du sagst, da hast du gemerkt, da fällt es dir zum Beispiel schwer, was du in Anno gesehen hast, zu übertragen auf Frisia. Wo du gemerkt hast, bei Anno macht es dir super viel Spaß, würde ich auch gerne machen und gemerkt hast, vielleicht auch durch den Schauplatz bedingt, ich muss das abstrahieren, ich muss das anders machen. Gibt's da so ein Beispiel, was so Übersetzungsschwierigkeiten von, ich sag mal zum Beispiel Anno zu Frisia angehen?
Ja, tatsächlich ist einer der Hauptunterschiede zwischen den beiden Spielen, dass Frisia ja sehr stark in diese Deko-Cozy-Richtung geht und ich mich deswegen auch für ein rasterloses Bausystem entschieden habe. Und bei Anno, also Anno lebt ja wahnsinnig von diesem Puzzeln, ne? Mit diesem, du hast halt ein Raster, ne? Du hast Ecken, Kanten und auch Straßen. Aktuell bin ich so ein bisschen an dem Punkt, mein Straßensystem ist aktuell noch nicht so ausgereift, wie ich es gerne hätte. Und das liegt vor allem daran, dass ich kein Raster benutze, sondern man völlig frei platzieren kann, was natürlich völlig neue Problematiken mit sich bringt. Ich weiß nicht, ob du von Manor Lords mitbekommen hast.
Oh ja, viel mitbekommen und viel gespielt vor allem.
Und wirklich fantastisches Spiel, ja auch ein Ein-Personen-Projekt. Und ich muss echt sagen, wahnsinnig krass, was da auf die Beine gestellt wurde. Und es ist ja auch freies Platzieren und lebt ja von diesem extrem dynamischen und diesem sehr organischen.
Ja, ja.
Und sogar da finde ich die Straßen aber das größte Problem tatsächlich. Ja. Weil da arbeiten die mit, das nennt sich Splines, also das sind mathematische Kurven. Und wenn du dann das falsche Ende löscht, dann wupp, dann verformt sich die gesamte restliche Straße mit.
Ja.
Und deswegen hatte ich hatte auch erst so einen Ansatz, aber das hat irgendwie nicht funktioniert. Und aktuell funktioniert das Straßensystem in Frisia, aber es ist noch nicht, es wirkt noch nicht rund. Also ist so der größte Punkt, wo Leute sagen, muss ich vielleicht nochmal ran. So, und da überlege ich jetzt natürlich auch, in welche Richtung das gehen soll. Und das Spiel ist noch sehr früh in der Phase und kann sich auch nochmal jetzt vielleicht nicht 180 Grad, aber also 45 Grad kann sich das schon nochmal wandeln.
Also ohne jetzt da zu lange hängen bleiben zu wollen, weil ich nicht weiß, wie interessant das die Leute finden. Ich aber nämlich sehr. Deswegen muss ich nochmal fragen, diese Straßenthemen bei diesem Genre, Aufbausimulation, all sowas, das scheint ein großes Ding zu sein. Es gibt ja ständig Leute, die darüber auch, also sogar Kolumnen schreiben, ja, und sagen, ich möchte dieses und jenes Straßensystem und das ist total toll. Bei dem nächsten Anno hat man sich darüber gefreut, dass jetzt krumme Straßen, ja, auch möglich sein, ja, werden. Also das ist so ein Thema. Hattest du mir überlegt, und das ist jetzt, ich habe ja wenig jetzt konkrete Ahnung von Spielentwicklung aus eigener Anschauung quasi, aber ich kenne ein Beispiel und ich würde mal gerne wissen, wie du das sehen würdest für Frisia. Und zwar denke ich zurück an, ich glaube, es war Siedler 4 und viele andere haben das bestimmt auch gemacht. Man läuft da rum mit den Figürchen, die laufen dann in ihrem Dörfchen herum und es gibt keine Wege und keine Straßen, die man selber zeichnen kann, aber dort, wo die Figuren häufiger laufen, entstehen allmählich Trampelpfade, ja, die irgendwann zu Straßen werden und dadurch bekommt dieses Dörfchen so eine ganz organische Straßenstruktur und eine Heatmap auch noch, die dir als, ja, Spieler, Spielerin zeigt, wo sind eigentlich die vielen, ja, Leute unterwegs. Wäre das für dich auch interessant oder ist dafür in Frisia einfach zu wenig los?
Also Foundation ist so bei mir das neuere, stimmt, Beispiel, das wo ich, ich eher, das, das hatte das auch und das hat es auch wahnsinnig charmant gemacht. Das Spiel sieht ja auch wahnsinnig süß, ja, aus, muss man sagen. Ja. Und da habe ich auch drüber nachgedacht, aktuell habe ich ja aber noch keine NPCs. Ja. Und was Siedler und auch Foundation haben, ist ja dieser, eben anders als Anno, du hast halt wirklich Menschen, die du auch anklicken kannst, du musst Arbeiter zuweisen, ne? Und Anno geht ja zum Beispiel auch eher, und Frisia aktuell auch, so einen generelleren, ne? Du hast, ja, nicht unbedingt einzelne Menschen, sondern du hast halt ein Haus, ja, in dem wohnen dann 10 Leute und, ja, die 10 Leute wollen dann irgendwas haben. Und das ist so ein bisschen der Punkt, wo ich natürlich auch nochmal drüber nachdenken kann,
ja,
in welche Richtung ich da gehe. Und ist natürlich aber auch nochmal mit dem Arbeitsaufwand verbunden, weil man, ja, dann natürlich die Leute animieren muss. Ja. Man muss da irgendwie eine Computer-NPC-Steuerung hinterbauen. Und was mich am meisten fast daran stört, das fand ich auch bei Foundation so ein bisschen schade, du kannst halt nicht kontrollieren, wo die Leute langrennen.
Mhm.
Und gerade wenn ich diesen cozy Ansatz gehe, wo ich einen Fokus auf Deko machen möchte, wo die Leute halt ein süßes, aha, Dörfchen bauen, verlierst du dann so ein bisschen die Kontrolle, wie dein Dorf sich shaped. Das kann auch ganz nett sein. Aber kann natürlich auch stören. Da muss man dann gucken, inwiefern man dem Spieler oder den SpielerInnen dann die Kontrolle entzieht, und an welchen man es ihnen wieder zurückgibt.
Sozusagen. Boah, aber das klingt nach wichtigen Entscheidungen, mhm, die man für so ein Spiel, ja, trifft. Wie trifft man solche Entscheidungen? Also einfach der Austausch mit vielen anderen Leuten?
Ja, also Austausch und Ausprobieren auch. Also ich habe schon viel ausprobiert und meistens kriegt man dann halt Feedback und wenn es funktioniert, dann sagen die Leute entweder nichts oder sie sagen, dass es ja, ihnen gefällt. Und wenn es halt nicht funktioniert, dann kriegt man das relativ schnell mit eigentlich.
Ja, ja. Ich kann ja als Ansprechpartnerin Helen Krüger empfehlen, Projektmanagerin hier bei der Game, ja, City, ja, ja. Die hat nämlich ihre Abschlussarbeit geschrieben über diese Cozy Game Thematik. Ja. Ich glaube, mit einer anderen Herangehensweise, aber die ist tief im Thema drin. Mhm. Kleine Randbemerkung.
Ja, ja, sehr gut.
Ja. Überhaupt die Nordsee als Schauplatz. Wie hast du dieses Setting kennengelernt, um mit dem zu arbeiten? Ist das ein Schauplatz, wo du sagst, wow, das ist ja ergiebig wie ein nicht enden wollender Früchtekorb? Also so viel Inspiration, ja, und Möglichkeiten für Spielmechaniken? Oder denkst du dir, also, wenig los hier
ist,
oben.
Es ist so ein bisschen so das Ding, wenn man von außen drauf schaut, mag man das, glaube ich, denken. Ja. Plattes Land und irgendwie nichts los, paar Schafe auf dem Deich.
Ja.
Aber wenn man dann so ein bisschen reingeht, finde ich das natürlich auch wahnsinnig interessant aus einem historischen Gesichtspunkt, was alles passiert ist schon. Ne? Thema, was mich auch so ein bisschen, das war vor einem Jahr, hatte ich da diese Ideenfindungsphase, wo ich dann auf einmal diese Idee hatte. Und das ging auch so ein bisschen los. Du meintest ja, glaube ich, irgendwo, du hast ein Archäologie.
Ja, ich habe Archäologie studiert,
oder?
Genau, ja, ja.
Und Thema Rungholt ist ja diese mittelalterliche, ja, Stadt, die im Watt versunken, ja, ist, also das Atlantis des Nordens. Ja. Wahnsinnig viele einschlägige NDR-Dokus schon zugesehen. Ja. Aber das finde ich zum Beispiel wahnsinnig faszinierend. Und wenn man da so ein bisschen tiefer reingräbt, gibt's halt eine wahnsinnig große Variety an oder Sachen, die man dann implementieren kann. Ich könnte mir auch vorstellen, sowas wie das Setting noch auszuweiten, wenn man jetzt, ich bin aktuell nicht in laufe nicht Gefahr, Content zu brauchen, sondern da habe ich aktuell noch genug, was ich machen kann. Aber auch sowas wie so ein Helgoland oder irgendwie, mhm, vielleicht auch Küste Englands, Schottlands, ne, was nochmal eine ganz andere Atmosphäre ist natürlich, aber natürlich genauso schön. Oder die skandinavischen Fjorde, die ja auch so eine eher rauere Nordsee-Atmosphäre haben dann im Zweifel. Also da gibt's genug Orte, wo man irgendwie sagen kann, da kann man das Setting erweitern. Und alleine was jetzt Thema spielt ja so 19. Jahrhundert, also gerade so Umbruch, industrielle Revolution, man startet irgendwie mit einem kleinen Segelschiff, kann das dann vielleicht irgendwie upgraden mit einem Motor, ne? Man hat vielleicht dann später sogar sowas wie eine kleine Inselbahn, die über die Insel fährt, ne? Also da gibt's wahnsinnig viele Sachen, die man irgendwie reinbauen kann. Irgendwie im Wattenmeer gab's ja diese auch Schienen, wo dann irgendwelche Karren draufgefahren sind bei Ebbe von Insel zu Insel. Also da gibt's viele unique Sachen, von denen man noch nie gehört hat.
Und alleine auch die Sache mit Ebbe und Flut, das spielt ja jetzt schon in dieser super frühen Version, die ich gespielt habe, eine Rolle, dass dann, wenn das Wasser weg ist, man dann Dinge findet, die da angespült wurden. Und bisher ist es ja vor allem so ein, ich sag mal, so eine Art Aufmerksamkeitsminispiel, dass man mal kurz so guckt, okay, ist da was zum Anklicken, dann würde ich mir sagen, da kann man ja auch endlose viele
Dinge machen. Das ist jetzt in der aktuellen Version, ist es noch ein bisschen extremer. Man hat jetzt nicht mehr, dass die Map komplett aufgedeckt ist, sondern sie ist erstmal in Nebel gehüllt und man muss halt mit dem Schiff sich ein bisschen vortasten.
Ja.
Und es gibt quasi Bojen, die dann quasi das Gebiet aufdecken und dann dauerhaft die Map revealen.
Ja.
Und dann muss man natürlich auch so ein bisschen schauen, man muss sich Orientierungspunkte suchen und gucken, oh, das sieht aber aus, als wenn hier gleich eine Sandbank auftaucht.
Ja.
Und wenn man dann mit seinem Schiff drüber fährt gerade und dann nicht aufmerksam ist und dann kommt die Ebbe, dann liegt das erstmal auf dem Trockenen natürlich. Ja. Das hat man bei Anno ja auch nicht. Also bei Anno ist ja die Schiffsmechanik relativ flach, würde ich sagen. Und da hätte ich auch Lust, ein bisschen tiefer reinzugehen. Also dieses Navigieren durchs Wattenmeer ein bisschen mehr in den Fokus zu rücken tatsächlich nochmal und das Erkunden.
Ich glaube, also man könnte ja noch so viel in diese Richtung weitersprechen. Und das zeigt ja wunderschön, wie viel Potenzial in dieser Idee und auch diesem Schauplatz für dieses Genre steckt. So, und wenn ich das dann so höre, denke ich mir, also ich will jetzt hier nicht die Stimmung drücken, aber ist da nicht auch eine Menge Druck dann auf einem, wenn man so dieses Gefühl hat? Also ich habe dieses Gefühl, da hast du Gold in der Hand und das ist wirklich eine tolle Idee mit einem tollen Schauplatz. Schwingt da auch irgendwann so mit, nachts, kurz vorm Schlafen gehen. Oh, was ist, wenn ich das verkacke? Also spielt das eine Rolle? Jetzt vor allem, wo es ja auch langsam so richtig ernst wird?
Also ich muss sagen, ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn das was wird mit dem Spiel. Und da bin ich auch extrem hinterher, dass ich schaue, was gibt's für Möglichkeiten, erstmal das Spiel natürlich zu finanzieren, die Entwicklung, dann aber auch, wie kriege ich überhaupt Aufmerksamkeit rein, weil wenn man da nichts macht, von nichts kommt nichts, sag ich mal. Aber ich bin dann auch jemand, der sagt, ich habe eine Ideenflut, so. Und auch wenn ich natürlich mich wahnsinnig in dieses Setting verliebt habe und natürlich
das auch so ein Entwicklerstudio übrigens, auch Ideenflut.
Sag mal,
für den Hinterkopf. Also, ich sehe in deinen Augen ehrliches Interesse an diesem Namen.
Ja, das ist fantastisch.
Ne? Nicht schlecht, ne?
Ist ja Wahnsinn.
Kannst du ja benutzen. Also gebe ich dir Urheberrecht frei.
Super. Also, wie gesagt, da habe ich eigentlich kein Problem mit. Mir fallen ständig neue Sachen ein, neue Spielideen, die man irgendwie machen könnte irgendwie. Und das heißt, wenn es nichts wird, bin ich mir relativ sicher, dass ich sehr schnell was finde, wo ich sage, da kann ich ähnlich viel Motivation und Enthusiasmus reingießen, wie jetzt in Frisia.
Also, um das nochmal so ein bisschen zusammenzufassen, sitzt jetzt also kurz vor Ende deines Studiums, du hast diesen super coolen Prototyp, eine vielversprechende Idee. Der Platz, wo du jetzt quasi im Leben bist, war das immer der Plan, dort zu landen? Weil du erwähntest ja auch was schon von diesem Informatikstudium in Lübeck, einer dieser drei Städte.
Ja.
Das klingt so ein bisschen so, als hat es mal eine andere Richtung gegeben ursprünglich?
Mhm.
Oder war das tatsächlich die Idee, wirklich mal ein Spielentwickler zu werden?
Also es gab tatsächlich keinen richtigen Plan, würde ich sagen. Ich habe aber, also der Plan war, dieses Studium zu machen, um erstmal...
Das Informatikstudium?
Genau, erstmal um einen Eindruck zu bekommen, was es überhaupt gibt. Weil ich habe schon immer Spiele gespielt oder zumindest in meiner Jugend viele Spiele gespielt. Ich habe Lust auf Computer gehabt, ich wollte aber auch so eine Designrichtung gerne haben. Also ich wusste, dass ich kein reiner Programmierer werden würde. Deswegen habe ich eben auch, also es war Medieninformatik, was nochmal so ein bisschen Informatik-Light ist quasi. Wobei es in Lübeck schon sehr technisch und wissenschaftlich abging. Also war schon vergleichbar mit einem Informatikstudium. Die ganz schlimmen Sachen sind uns erspart geblieben, glaube ich.
Was meinst du?
Mathe.
Oh, ja.
Also wir hatten schon ein paar Mathe-Fächer, die echt knackig waren, aber da bin ich glimpflich davongekommen, würde ich sagen. Reines Informatikstudium wär dann wahrscheinlich nochmal eine Spur härter gewesen. Aber war die richtige Entscheidung, weil es mir eben eine Richtung vorgegeben hat. Und wir hatten natürlich mal einen Kurs, wo man mal dann eine Woche lang Unity ausprobiert hat. Und irgendwie mal 3D. Ich habe dann auch eine Zeit lang als Werkstudent als 3D-Grafiker gearbeitet bei einer Firma. Und das hat sich dann so ein bisschen quasi entwickelt. Aber ich wusste irgendwie immer, ich werde weder reiner Programmierer noch reiner Grafiker noch reiner 3D-Artist, sondern ich wollte schon gerne so dieses Gesamtding. Fand ich schon immer sehr ansprechend.
Auch konkret als Spieleentwickler? Ja, oder?
Ach. Schon. Also das hat sich dann schon so rauskristallisiert relativ schnell. Und dann ging es halt darum zu gucken, was ist jetzt der nächste Schritt? Ne? Also macht man nochmal ein Masterstudium, guckt man vielleicht in der Branche irgendwie. Und dieses Masterstudium hier in Hamburg, dieser Games Master, war dann eben so die beste Option, wie ich fand. Und das habe ich dann aber auch relativ stark anvisiert sozusagen. Ja.
Wie ist denn das denn so für dich jetzt als Mensch, der dann in diese Branche, also du bist ja jetzt schon drin, aber dann auch so richtig wirklich irgendwann dann mal beruflich komplett einsteigt als Spieleentwickler, mitzubekommen drumherum die dauerhaften Probleme dieser Branche, aber auch diese vor allem momentan sehr aktuellen Probleme. Also ich rede von Kündigungswellen und unsicherer Arbeitswelt bis hin zu ständigen Problemen wie Spieleflut, tausende Konkurrenten, auch in dem Genre. Ist das was du im Kopf hast? Weil das ist ja durchaus auch was, wo man denken könnte, oh, ist das der richtige Weg für mich? Ist das, habe ich da Angst davor? Oder blendest du das aus? Wie gehst du damit um?
Ich denke mir dann halt so, klar, man hätte jetzt auch als Medieninformatiker natürlich einen Job finden können oder da irgendwie arbeiten können oder natürlich auch stärker in die Richtung gehen. Aber für mich ist es irgendwie wichtig, dass ich was habe, wo ich halt diesen Enthusiasmus reinstecken kann. Ja. Und ich glaube, für mich ist es erstmal wichtig, dass ich was habe, wo ich eben, wie gesagt, mich auch wirklich dann den ganzen Tag mit beschäftigen möchte und vor allem auch nochmal diesen extra Schritt gehe. Ja. Also wo ich sage, ich komme abends nach Hause und bin so, eigentlich habe ich Bock, jetzt nochmal was Neues auszuprobieren hier und nochmal was zu machen. Oder man am Wochenende eine Idee hat und sagt, irgendwie hätte ich jetzt Bock, das direkt mal umzusetzen. Mhm. Und sowas finde ich eigentlich wichtiger, als jetzt zu sagen, ich habe jetzt die ultimative Sicherheit in der Branche, die mich aber eigentlich nicht interessiert. So. Deswegen Spielebranche natürlich schwierig. Da hätte man sich's gerade als Informatiker oder Softwareentwickler wahrscheinlich leichter machen können. Aber ich glaube, langfristig ist es dann fruchtbarer für einen selbst auch persönlich und
Gab es denn schon mal in deiner, auch im Studium jetzt hier in Hamburg, schon mal einen großen Rückschlag? Eine dieser Projektarbeiten zum Beispiel, dass da irgendwas so gar nicht geklappt hat? Oder, also die Frage zielt so ein bisschen in die Richtung von, was ich mich frage ist, steht noch dieser erste große Rückschlag mal aus noch, der dich quasi nochmal vielleicht neu auf die Situation blicken lassen könnte? Oder sprichst du aus einer Position heraus, du hast schon mal richtig schlechtes Feedback bekommen, keine Ahnung, oder warst du schon mal sehr enttäuscht von der eigenen Arbeit?
Also ich glaube, dass ein fertiges Ding, wo man jetzt sagt, man macht ein Projekt fertig und zieht einen Schlussstrich runter und sagt, boah, das war jetzt aber richtig grottig. Das hatte ich, glaube ich, noch nie so richtig. Wow. Aber zwischendurch hat man natürlich seine Tiefpunkte mal, wo die Motivation komplett flöten geht. Und man dann so ein bisschen sagt, jetzt hier nochmal, muss ich ja eigentlich nochmal ein halbes Jahr Arbeit reinstecken, aber irgendwie habe ich nicht so Bock. Das gibt's natürlich und das gehört aber auch dazu und diese Erfahrung habe ich definitiv schon gemacht, aber auch überwunden. Also zum Beispiel auch Frisia war auch so ein bisschen, dass man natürlich so einen Ausgleich gesucht hat damals. Also wir hatten das große Gruppenprojekt und Frisia hat mir dafür auch so ein bisschen so einen kreativen Safe Space nochmal geliefert, wo man natürlich sagen konnte, okay, hier kann ich jetzt einfach mal alles reinwerfen. Ich muss jetzt auch hier kein Game Design Dokument schreiben und erstmal alles prüfen, sondern ich kann erstmal drauf loslegen irgendwie. Das holt mich jetzt natürlich wieder ein, weil es natürlich nicht so super gut dokumentiert ist, wie jetzt vielleicht unser großes Projekt. Aber ja, um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, mit diesen Rückschlägen würde ich jetzt sagen, kommt auch drauf an, wie man jetzt einen Rückschlag definiert. Ja. Ne? Also, aber jetzt aus meiner Sicht lief es bis jetzt eigentlich immer ganz gut.
Und das holt dich auf der zweiten Ebene auch noch so ein, wenn ich das sagen darf, weil jetzt ist ja das kreative Freiraum-Nebenbei-Projekt plötzlich zum Hauptprojekt geworden. Das heißt, man sucht sich jetzt was Neues als Ausgleich, hoffentlich, weil die Gefahr ist natürlich, dass man dann komplett in der Überarbeitung irgendwann landet. Ich bin so negativ heute. Aber es interessiert mich nur, wie du da drauf guckst. Weil dieses Nebenbei-Ding ist ja jetzt das Hauptding geworden.
Ja.
Und jetzt ist ja die Frage, was tust du, um zu verhindern, dass du einfach nur noch lebst für Frisia? Ja,
das ist eine sehr interessante Frage, die mir natürlich auch durch den Kopf geht. Und die große Sorge, die man natürlich hat, ist, dass man das Hobby zum Beruf macht und dann auf einmal das Hobby einem keinen Spaß mehr macht. Ja. Das, glaube ich, wird aber nicht eintreten. Dafür mache ich das jetzt auch schon zu lange irgendwie. Und jetzt die letzten anderthalb Jahre habe ich ja auch nichts anderes gemacht faktisch. Also ich habe halt die ganze Zeit Spiele entwickelt. Und was ich jetzt schon halt, wie gesagt, mache, wir brainstormen halt jetzt nochmal mit unserem ehemaligen Uni-Team, auch gerade schon, wie wir jetzt vielleicht das große Projekt nochmal ein bisschen weiterentwickeln. Da wird wahrscheinlich nicht so viel Zeit reinfließen wie in Friese jetzt erstmal das nächste halbe Jahr. Aber trotzdem, dass man schaut, dass man da vielleicht nochmal guckt, ob man da was machen kann. Mhm. Und auch generell kann man sich natürlich immer einen Ausgleich suchen mit kleinen Projekten nebenbei, wenn man sagt, ey, ich habe jetzt mal eine fixe Idee, ich mache jetzt mal einen Game Jam mit zwei Freunden zusammen über ein Wochenende und wir schließen uns ein und schmeißen da jetzt unseren ganzen kreativen Output einmal in so eine kleine Idee. Ne? Also das kann man ja immer machen, sag ich mal. Und ob daraus dann was wird oder nicht, ist ja egal. Also da, wenn man eben so einen Ausgleich braucht. Und ich glaube, das kann man sich immer irgendwie schaffen.
Kannst du dir vorstellen, in Zukunft auch mit anderen Leuten zusammenzuarbeiten an dem Spiel? Weil das ist ja jetzt das Solo-Ding. Wir haben es ja jetzt schon gehabt, das Ausgleichsding, jetzt das Hauptprojekt. Du hast alles im Griff, alles unter Kontrolle. Holst natürlich Feedback, aber es ist ja was anderes, wenn man sich Feedback holt und selber das umsetzt, als wenn man ein Team hat, mit dem man das jetzt absprechen muss. Wie stehst du zu diesem Gedanken?
Eigentlich offen, würde ich sagen. Ja. Also ich arbeite auch zusammen mit einem Freund aus Lübeck noch, der macht für mich Audio und Sound.
Ah, ja, sehr gut. Ja.
Da müssen wir jetzt nochmal schauen, wie wir jetzt konkret weitermachen, weil ich natürlich vorher auch so war, ja, du sollst jetzt hier nicht kostenlos für mich ins Leere arbeiten, sondern da müssen wir uns jetzt einmal Gedanken machen, wie wir das machen. Aber der unterstützt mich auf jeden Fall, was das angeht. Und auch ansonsten könnte ich mir vorstellen, das ist natürlich auch immer ein bisschen davon abhängig, wie groß das Ding wird. Mhm. Ne? Also wenn man jetzt sagt, okay, das geht mega durch die Decke, dann könnte ich mir auch da vorstellen, dass man dann, wie gesagt, jetzt auch Leute aus dem Studium jetzt noch wieder daran ransetzt und dann zusammen dran arbeitet. Aber das muss man dann, glaube ich, schauen, wie sich das entwickelt. Da bin ich aber sehr flexibel.
Mhm. Gibt's denn, also ich weiß, das ist so eine Frage, die hört man immer sehr ungern, aber ich glaube, also mich interessiert sind vielleicht Leute auch da draußen, die das dazugehört haben und diese Spielidee toll finden. Gibt's denn so ein ganz grobes Zeitfenster, wo du sagen würdest, da könnte man dieses Spiel kaufen und spielen. Also ganz vorsichtig.
Also es ist tatsächlich wahrscheinlich schneller als gedacht.
Nein.
Also ich möchte auch nicht, dass es sich so ewig
es
zieht
ist so
tatsächlich.
Eben erschienen.
Nee,
und
nicht.
Unser Gespräch, das wäre ein Move, also dann wäre ich sprachlos.
Vollversion raus jetzt.
Ja, Vollversion raus.
So. Nee, also ich habe jetzt natürlich den Inkubator-Zeitraum. Ja. Das ist jetzt erstmal eine aktive Phase von 3 Monaten, wo Workshops sind und so. Wo wahrscheinlich auch letztlich am Spiel wahrscheinlich nicht so super viel passieren wird. Aber dann habe ich noch mal eine Phase quasi ab Januar, wo ich mir so eine Zeitline gesetzt habe. Da möchte ich ein halbes Jahr wirklich intensiv reinstecken und dann auch schauen, dass das Ding in einem guten Zustand ist, dass man es ohne schlechtes Gewissen in Early Access packen kann.
Ja.
Und das ist mir relativ wichtig, um halt die Kraft auf die Straße zu bringen, so ein bisschen, weil ich natürlich, gerade wenn man alleine ist, hat man natürlich die Sorge, man sitzt dann da 4 Jahre in seinem Kämmerchen und dann am Ende macht es so plopp und dann passiert irgendwie nichts, kommt nichts bei rum. Ja. Das möchte ich gerne vermeiden. Und deswegen, natürlich trotzdem muss das Spiel umfangreich sein und natürlich die Leute sollen was für ihr Geld bekommen.
Ja.
Aber deswegen suche ich da schon so früh wie möglich den Moment, wo man das dann auf die Massen rauslässt.
Ja, ja.
Deswegen auch lasse ich die Demo jetzt auch nebenbei laufen, immer kostenlos, dass die Leute es ausprobieren können, ich es schnell Leuten zeigen kann. Die werde ich auch weiter updaten bis Release und neuen Content reinhauen, bis dann wahrscheinlich irgendwann die Demo zur Vollversion wird.
Ja. Du hast gerade gesagt, Kämmerchen, streng genommen war es ja quasi eine Uni, in der du 4 Jahre lang gesessen bist. Fühltest du dich jetzt von der Uni jetzt zum Ende, so ganz langsam deines Studiums hin, vorbereitet auf all das, was jetzt gerade passiert und auch noch kommen wird? Also vorbereitet auf die Arbeitswelt?
Schon. Ja. Also es ist natürlich auch so, dass gerade dieser Uni-Alltag hier im Games Master kein klassischer Uni-Alltag ist.
Ja, ja.
Wir haben keine Klausuren, entsprechend keine Klausurenphasen, sondern halt nur die spannenden Phasen vor den Abgaben.
Die spannenden Phasen.
ich denke, das wird sich auch im Berufsleben, zieht sich das natürlich so durch, da hat man auch Deadlines, wo es dann mal spannender wird. Aber letztendlich war das schon relativ genau das, was ich jetzt auch das nächste halbe Jahr machen werde, ist quasi auch das, was ich das vergangene halbe Jahr gemacht habe. Also fährt in die Uni, setzt sich hin, arbeitet an einem Spiel, an einem Projekt. Muss sich natürlich auch um die Rahmensachen so ein bisschen kümmern. Ne? Man muss Doku schreiben, das irgendwie aufzeichnen, dokumentieren. Und so wird es jetzt wahrscheinlich auch erstmal weiterlaufen. Und das ist irgendwie ganz angenehm. Also es ist ein sehr fließender Übergang, ja, würde ich sagen.
Ich habe noch eine letzte Frage. Das ist vielleicht noch mal eine größere Frage. Und zwar, wie wohl fühlst du dich jetzt eigentlich als angehender, aber eigentlich ist ja Quatsch, du bist ja schon Spielentwickler, also als Spielentwickler, der kurz darauf davor ist, auch wirklich jetzt in diesen Arbeitsmarkt hineinzugehen, wie fühlst du dich eigentlich wohl, ich sage mal, im Deutschland des Jahres 2024 in dieser Branche, in dieser Position?
Eigentlich fühle ich mich recht wohl. Also ich finde es gerade die Indie-Szene in Deutschland irgendwie sehr angenehm. Ja. Auch in Hamburg finde ich es sehr schön, also gerade auch mit dem Indie-Treff, wo man einfach hingehen kann, wo man nette, coole Leute trifft und auch super unkompliziert mal ein Spiel ausstellen kann, sich andere Spiele angucken kann. Also das finde ich schon sehr cool und sehr komfortabel. Und auch tatsächlich ja, finde ich jetzt so diese sehr große Firmen auch interessant, weil du natürlich viel größere Spiele machen kannst. Aber es ist natürlich nochmal was ganz anderes als jetzt so diese kleine Indie-Bubble, in der ich mich gerade befinde. Aber in der ich mich aktuell eigentlich ja recht wohl fühle und auch zufrieden bin.
Spannend. Ja. Ich drück die Daumen. Also ich sitze ja nicht ohne Grund hier. Ich sitze hier, weil ich dieses Spiel so spannend finde.
Ja.
Und diese Demo gespielt habe und trotz der Rohheit, die einem natürlich dann noch entgegenschlägt, mir dachte, ich sehe mich da. Ich sehe mich da, nicht nur in der Spielwelt übrigens, großer Fan Nordsee, sondern auch, ich sehe mich in Zukunft an einem Wochenende einfach die Vorhänge zu ziehen und sagen, so, ich spiele Frisia, Leute. Ja. Ich möchte meine Ruhe. Also das, ich sehe mich
das
da.
Das ist halt alles, was man haben möchte als Spieleentwickler, tatsächlich sowas zu hören. Das ist natürlich wahnsinnig toll.
Ich drücke die Daumen. Also wir hören uns, sage ich mal, entweder, wenn die Aufnahme nicht geklappt hat, in wenigen Minuten nochmal, wenn wir dann komplett nochmal von vorne beginnen. Oder wenn das Spiel dann letztlich erschienen ist. Dann würde ich mich freuen, nochmal mit dir zu sprechen.
Super gerne, wirklich.
Was passiert ist seitdem? Ob du jetzt ein gebrochener Mann bist, der einmal sagt,
ich hoffe,
es war
nicht
ganz schlimm, es war furchtbar, die Zeit. Ich bin froh, dass das vorbei ist. Das ist natürlich ein Knaller.
Ich glaube aber nicht.
Ich hoffe es nicht.
Also,
nee, es sieht nicht so aus. Es sieht nicht so aus.
Ja, aber also erst, wie gesagt, erstmal nochmal auch vielen Dank, dass du mir die Chance gegeben hast, hier zu Wort zu kommen. Ist ja mein erstes Interview.
Ist das so wirklich?
Ja, ich habe jetzt noch nicht,
gemerkt.
Also Öffentlichkeitsarbeit ist jetzt noch nicht so, gab's noch nicht so viel, aber hat mir sehr viel Spaß gemacht. Also gerne wieder.
Diese zwei kleinen Geräte werden jetzt entscheiden, ob diese Aufnahme auch wirklich deine erste Erfahrung sein wird oder nicht. Ich würde vorschlagen, am besten machst du gar nichts.
Ich halte mich zurück.
Ganz vorsichtig den roten Knopf. Und hoffe, dass hier nichts explodiert.
So, es ist nichts explodiert. Im Gegenteil, die MP3s schraubten sich mir nur so entgegen, voller Vorfreude darauf, ausgespielt zu werden in eure Öhrlein hinein. Ich hoffe, ihr habt es genauso genossen wie ich auch. Ihr habt das sehr, sehr gemocht, Ruven besuchen zu können, mit ihm mal persönlich sprechen zu können. Und nun warten wir alle mal, was mit Frieza so passiert. So, und bis dahin wünsche ich euch ganz viel Spaß mit allen anderen Okay Cool Folgen, die jeden Sonntag hier erscheinen und außerdem auch sonst Dienstag und Freitags unter der Woche, wenn ihr Okay Cool finanziell unterstützt. Gebt euch einen Ruck, 5 Euro in den Korb und schon werdet ihr mit wundervollen Formaten beglückt rund um Spiele und Spielkultur, in die ganz viel Herz und Herzblut fließt. Wir hören uns dort. So. Verlinkt alles in der Folgenbeschreibung, was ihr wissen müsst, von Frisia bis zu Steady. Gute Nacht.